braucht sich ja niemand abzumelden, wenn er nicht zum Gottesdienst kommt, aber manchmal passiert das, dass Leute mich anrufen und sagen, du, ich komme nicht zum Gottesdienst am Sonntag. Ich bin da und da, gestern Abend rief mich jemand an, sind in Nürnberg auf einem Lobpreiskonzert am Nachmittag irgendwann, kommen heute nicht. Ein Ehepaar mit mehreren Kindern hat sich letzte Woche schon abgemeldet. Sagen, wir haben Hochzeitstag und wir brauchen einfach mal einen Tag Ruhe. Jemand anders rief heute Morgen an, sagt, wir sind eingeschneit, kann nicht kommen. Und so gibt es immer Gründe, ja, warum der ein oder andere nicht da ist. Und mal sind wir sehr voll, mal sind wir ein paar weniger. Und wenn das nicht wäre, dass man nicht immer weiß, warum kommen die Leute oder warum kommen sie nicht, könnte ich jetzt zum Beispiel spekulieren heute, na gut, letzte Woche gab es eine Predigt über die Hölle, hat einigen nicht gefallen, die kommen heute nicht mehr. Möglicherweise. Oder, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in unseren Monatsplänen schreiben wir bewusst nie hinein, wer predigt am Sonntag. Ich selber, oder wir haben das ja nie gemacht, aber ich weiß es aus anderen Gemeinden, es gibt Geschwister, die orientieren sich am Prediger, wer predigt. Und predigt einer, den sie nicht so mögen, dann kommen sie nicht. Und das ist ein Grund, warum wir auch das nicht tun. Wir lassen es einfach weg, es spielt keine Rolle letztendlich, wer predigt. Wir wollen dem Herrn begegnen, wir wollen ihn erleben. Wir sind dankbar für seine Gegenwart. Und dass wir gemeinsam mit den Geschwistern ihn erheben dürfen an dem Vormittag, ja, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt. Was wir aber tun, wir schreiben hinein, wann Abendmahl ist. Gottesdienst mit Abendmahl heißt es dann. Und wir haben dann noch so ein kleines Patch, was dann mit draufkommt mit einem Bild. Das sieht man dann auch. Ja. Vielleicht gibt es auch hier den einen oder anderen, der nicht kommt, wenn Abendmahl ist. Das ist auch möglich. Weil er empfindet, ich, Abendmahl kann ich nicht nehmen. Aus welchem Grund auch immer. Bin nicht würdig, also bleibe ich fern. Das ist das Schlechteste, was geschehen kann. Dem Abendmahl fern zu bleiben. Und ich bedauere sehr, dass es immer nur ein Teil der Gemeinde ist, der unter der Woche kommt, wenn wir unter der Woche Abendmahl haben. Wir machen ja seit etwa 2,5 Jahren unter der Woche unseren Abendmahl. Es ist kein Gottesdienst im klassischen Sinn, aber wir haben Abendmahl, wo hier vorne dann dieser Abendmahlstisch steht. Vielleicht könnt ihr den mal näher bringen, Thomas und Hans. Erstmal so ein bisschen schräg hierher. So, ja, so ist okay. Der steht dann unter der Woche hier in der Mitte. Und die Tische sind rundherum die Stühle sind rundherum aufgestellt, rund um den Tisch, und wir sitzen dann um den Tisch. In der Regel sind zwischen 30 und 45 Leute da. Ja. Es kann mal etwas mehr sein oder mal etwas weniger, aber das ist so etwa der Schnitt, wie viele Leute da sind. Wir haben das begonnen vor einigen Jahren aus verschiedenen Gründen. Weil wir Abendmahl nicht als ein Anhängsel im Gottesdienst sehen. Weil Abendmahl nicht einfach bloß eine Verpflichtung ist. Dies tut, sagt Jesus, tut das. Sondern weil es viel mehr ist, weil es ein Ausdruck seiner Gegenwart ist, in die wir kommen, die wir genießen, wo wir uns an seinem Tisch versammeln. Und es ist eine besondere Zeit. Und seit wir Abendmahl unter der Woche feiern, findet es nicht mehr so häufig am Sonntag statt. Und ich fürchte tatsächlich, dass einige unter uns da sind, die haben aus diesem Grund vielleicht schon lange kein Abendmahl mehr genommen. Natürlich gibt es hin und wieder auch Abendmahl in den Hauszellen. Wir ermutigen dazu, das auch so häufig wie möglich zu tun. Aber man muss es sich vornehmen. Es gehört eine gewisse Vorbereitung mit dazu und eine Willigkeit und auch eine Sicht, was es eigentlich bedeutet, wie wertvoll und wie wichtig Abendmahl ist. Wo das nicht geschieht und Abendmahl untergeht, fehlt ein ganz wichtiges Element gemeindlicher und geistlicher Gemeinschaft, auch in unserer Beziehung zu Gott. Und zueinander, weil das Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl auch ist. Und ich bin überzeugt, dass es wichtiger ist, als wir häufig denken. So wie das unwürdige Nehmen des Abendmahls zu vielleicht Krankheit oder sogar Absterben führen kann, in welcher Form auch immer, so ist das richtige und das würdige Nehmen des Abendmahls ein Segen, der uns segnet, sehr stark. Und von daher bedauere ich sehr, wenn es ist nur einmal im Monat, wenn sich doch nur ein Teil der Gemeinde Raum dafür nimmt. Ich weiß, wie beschäftigt wir alle sind. Aber dieses starke Beschäftigtsein ist häufig auch ein Ausdruck von einer bestimmten Prioritätensetzung. Was ist uns wirklich wichtig? Der Sonntagsgottesdienst ist für die meisten doch noch von Belang. Das ist wichtig. Aber was der Max sagt, das stellen alle Gemeinden fest, dass die Verbindlichkeit, und das hat mit Verbindung zu tun, mit Anbindung zu tun, mit einer Priorität zu tun, dass die tatsächlich in den letzten Jahren in der Welt und etwas nachfolgend dann eben auch im gemeindlichen Bereich nachgelassen hat oder schwächer wird. Und das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Ich denke, die erste Priorität in unserem Leben ist, auch wenn sie sehr angefochten ist, wie der Max gesagt hat, tatsächlich unser Herr, unser Hirte, unser König, unser Erlöser, unser Heiland, unser Fels, auf dem wir stehen, unsere Hoffnung und Perspektive und was du sonst alles nennen magst, was er ist und für uns bedeutet. Aber es ist auch immer ein Spannungsfeld, wo verschiedene Dinge an uns ziehen und zerren. Und wenn wir nachlassen darin, uns für die Priorität unseres Lebens zu wenig Zeit zu nehmen. Und wir sind ganz bestimmt keine Gemeinde, die jetzt ständig Veranstaltungen macht und man auslaugt durch Veranstaltungen. Das hatten wir einmal, bis vor 3 oder 3,5 Jahren hatten wir sehr viele Veranstaltungen gemacht. Wir hatten Seminare, wir hatten Konferenzen, wir haben bekannte Sprecher hier gehabt und so weiter. Und da kann man schon ermüden, wenn man zu viel unterwegs ist, natürlich. Weil unser Alltag besteht ja nicht nur aus Gemeinde, sondern wir leben unseren Alltag im Rahmen von Gemeinde. Denn überall, wo ich bin, ist Gemeinde. Ja, wo du zu Hause bist, ist auch Gemeinde, ja, wo du bist. Aber man kann eine Gemeinde auch auslaugen auf die Länge der Zeit mit einem Überangebot von Veranstaltungen. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt und wenn die Prioritätensetzung schwindet, dass ein Mangel an Verbindung und Verbindlichkeit ebenfalls zu Ermüdungserscheinungen führt. Oder diese schon ein Zeichen geistlicher Ermüdung sind. Auch das ist möglich. So, und von Zeit zu Zeit ist es wichtig, innezuhalten und hier seine Prioritäten neu zu setzen. Und die Bibel hat für diesen Vorgang ein wichtiges Wort, das eines der gesegnetsten Worte überhaupt ist. Und dieses Wort heißt Umkehr, Buße, Hinwendung wieder zu dem Zentrum, von dem alles ausgeht, wenn wir dieses aus den Augen verloren haben. So, ich meine nicht, dass ein Christ überfordert ist am Tag des Herrn, dass der Sonntag ist und nicht der Sabbat im Übrigen. Okay? Im Neuen Testament ist es schon der Sonntag. Er wird allerdings nicht Sonntag genannt. Dieser Ausdruck kam erst später. Es war der Tag, an dem der Herr auferstanden ist. Da hat sich die Gemeinde gesammelt. Sie hat sich gesammelt, um in der Lehre der Apostel zu bleiben. Das heißt, es umzusetzen auch, was die Apostel gesagt haben. Es ging nicht nur darum, ständig neue Lehre zu hören, Lehre, 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 Lehre. Sondern es ging darum, in der Lehre der Apostel zu bleiben, sein Leben danach auszugestalten. In den Gebeten blieben sie. Es hat Gemeinschaft verursacht. Sie erlebten Gemeinschaft dadurch. Sie blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in den Gebeten und sie brachen miteinander das Brot. Wo ganz sicher hier auch das Abendmahl gemeint ist. Es gab beides. Es gab Liebesmähler und Essen, wo sie miteinander aßen. Und am Anfang der Apostelgeschichte, beziehungsweise am Anfang der Gemeindezeit, wurde aus dem gemeinsamen Essen heraus das Abendmahl gefeiert. Jesus selbst hat aus einem besonderen Essen heraus, nämlich aus dem Passaessen, das Abendmahl eingesetzt. Und diese vier Inkredenzien, diese vier Bestandteile, das bezeichnet heruntergebrochen die Einfachheit des Gemeindelebens. Lehre der Apostel, Brechen des Brotes, Gemeinschaft, miteinander beten, den Herrn erheben, ihm Dank sagen und so weiter. Und das ist ganz gewiss keine Überforderung, wenn wir Leben in uns tragen. Wenn eine Beziehung zu Gott da ist, dann zieht es uns dazu, diese Gemeinschaft auch auszuleben und diese Gemeinschaft zu suchen. Ich sage das nicht, um irgendjemand zu rügen oder ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich sage das einfach, weil es wahr ist, weil es Gottes Wort sagt. Ja. Es gibt sogar im Neuen Testament schon einmal die Warnung, verlasst eure Versammlungen nicht. Natürlich gibt es immer Gründe und manchmal gibt es einen richtigen Grund. Genau, das ist auch in Ordnung. Aber wir sind in einer Entwicklung, ich habe das vor zweieinhalb Jahren schon mal auf einer Pastorenkonferenz gesagt, wo ich damals Sprecher war. Es gibt eine Entwicklung. Früher ist man mal nicht in den Gottesdienst gegangen, wenn vielleicht nur das Wetter schlecht war. Das Wetter war zu schlecht. Aber irgendwann hat sich das dann dahin entwickelt, das Wetter durfte auch nicht zu gut sein. Es war auch schlecht. Und es ist tatsächlich eine Tendenz unter Christen heute, unter evangelikalen und charismatischen Christen, ja, tatsächlich den Sonntag auch anderweitig zu verplanen und vielleicht zwei- oder dreimal im Monat, wenn es hochkommt, in Gottesdienst zu gehen. Diese Entwicklung ist letztendlich bedenklich. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, also seit ich gläubig bin, das sind jetzt 33, werden 34 Jahre. Es ist seltenst vorgekommen, da war ich noch lange nicht im Dienst, und da ist es eigentlich nie vorgekommen, nicht in den Gottesdienst zu gehen sonntags. Selbst wenn wir in Urlaub fuhren, wir haben immer geguckt, gibt es hier eine Gemeinde irgendwo. Und als wir das erste Mal in Österreich waren, kurz nachdem wir gläubig wurden, hatten Urlaub gemacht am Millstätter See. Am Anfang dachten wir ja, wir wären die einzigen Christen. Ja, das war ja ganz komisch. Und dann kamen wir nach Österreich und haben geguckt, wow, und da gab es eine Gemeinde, dort gibt es ja auch schon Christen, das ist ja ein Ding. Und sind dann da hingegangen am Sonntag, ja, haben uns den Gottesdienst angeguckt, waren da mit dabei. Es war sehr schön. Und das war von Anfang an eine Gewohnheit, es gehörte einfach dazu. Damals war es auch noch üblich, jeden Mittwoch in den Gottesdienst zu gehen. Da gab es dann eine Bibelstunde und hier gebe ich zu, wenn das Thema nicht wirklich spannend war, dass man da schon mal weggenickt ist unter der Woche abends. Nach der Arbeit, man ist schon müde und es musste wirklich ansprechend und interessant sein. Aber das gab es damals auch noch. Dann gab es noch die Gebetsstunde. Die gab es zusätzlich noch. Und am Sonntagabend gab es bei uns noch einen zweiten Gottesdienst. Da sind wir auch hingegangen. Das war in München. Vormittags waren wir im charismatischen Zentrum in unserer Heimatgemeinde. Und am Abend ging es nach Bonifaz. Bonifaz war eine katholische Kirche mit einer Gruftkirche unten drin. Und unser Pastor hatte damals bei Odilo Lechner, dem Abt von Bonifaz, nachgefragt, ob er damit Gottesdiensten beginnen kann, um alle Christen im Münchner Bereich einmal die Woche hier noch zusammenzubringen. Und so, und da waren wir dann abends auch noch. Das heißt, und dann begannen wir nach einer Weile mit einer Teestubenarbeit. Ja. Teen Challenge. Am Montagabend hatten wir Gebetszeit bei Teen Challenge in unserer Teestube und ich war der Leiter des evangelistischen Bereiches. Und am Freitagabend hatten wir die Teestube geöffnet. So, jetzt könnt ihr mal nachrechnen, was da los war. Von Sonntag bis Samstag. Ich verstehe heute nicht mehr, wie wir das auf die Reihe gekriegt haben, ehrlich gesagt. Ja. Und dazu gab es dann hin und wieder eine besondere Konferenz oder ein Seminar und so weiter. Und natürlich musste man auch da überall dabei sein. Ist ja logisch. Also es war viel, viel intensiver, das Ganze. Ich sage nicht, dass es heute so sein muss. Aber ich sage, es ist eine starke Tendenz, sichtbar, sich eher herauszulösen und sich im Freizeitbereich zu bewegen und die Freizeit eben irgendwie anderweitig zu füllen. Und mancher empfindet die paar Dinge, die geistliche Selbstverständlichkeit eigentlich sein sollten, vielleicht an manchen Punkten schon als Belastung. Ich habe Verständnis, wenn ihr die ganze Woche unterwegs seid, Doris, ehrlich. Es wäre auch in Ordnung gewesen, zu Hause zu bleiben. Ja? So, mir war das, also mich bewegt es schon eine ganze Weile. Mir ist das nur einmal wichtig, auch deutlich zu machen, auch wenn heute einige fehlen und es nicht ganz so voll ist wie sonst. So, ich möchte euch ganz herzlich einladen, wenn wir einmal im Monat unsere Abendmahlsfeier haben, da sind wir auch etwa 2 Stunden zusammen, zu kommen, dabei zu sein. Nicht, weil es Pflicht wäre, sondern weil du sagst, Herr, ich bin so froh, dass ich an deinen Tisch eingeladen bin. Ich komme heute Abend. Ich komme heute Abend, weil du mir alles wert bist. Einen Tag, bevor Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, geht der Herr mit seinen Jüngern noch einmal nach Bethanien und sie werden dort zum Essen eingeladen. Und in dieser Situation, wo sie bei Simon dem Aussätzigen sind, kommt eine Frau mit einem kleinen Gefäß mit kostbarer Nade, heißt es, ein Salböl, ein sehr, sehr kostbares Salböl. Ein Jahresgehalt wert. Und sie zerbricht es und gießt es über Jesus aus. Und sofort regt sich in den Jüngern Widerstand. Und sagt, wie kann das sein? Solch eine Verschwendung. Man hätte es doch den Armen geben können, beziehungsweise verkaufen können und dann die Armen damit versorgen und so. Ein guter Gedanke. Es ist in Ordnung, ja, dieser Gedanke. Und trotzdem hat es nicht ganz gestimmt. Denn alles, was wir Jesus tun, direkt ihm tun, ist niemals Verschwendung. Und er ist mehr wert als das Beste, was wir überhaupt geben könnten. Mehr. So, und zu sagen, Herr, ich bin an deinen Tisch eingeladen, sollte nie dazu führen, wie in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, dass es ein Hochzeitsmahl gibt und er schickt aus und er lässt verkündigen, komm, das ist alles bereitet. Und jede Menge Entschuldigungen kommen dann. Ja. Ah, ich habe jetzt gerade keine Zeit und ich bin frisch verheiratet und ich kann nicht. Oder ich muss einen Acker kaufen und den muss ich jetzt anschauen, den muss ich besehen und so weiter. Und es gibt immer irgendetwas. So, hier denke ich, ist es wichtig, dass wir uns überführen lassen innerlich und unser Herz überzeugen lassen durch den Geist Gottes. Jesus, du bist mir etwas wert. Wäre schon kuschelig, heute Abend vielleicht Tatort anzugucken, vom Fernseher zu sitzen oder einfach nur mal Ruhe zu haben. Ja, das ist klar, natürlich. Und dann zu sagen, nein, es ist Abendmahl. Ich werbe ausdrücklich, sowohl den Sonntagmorgen nicht zu vernachlässigen, als auch das Abendmahl. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle einige Leute nach vorne bitten, die unter der Woche immer wieder da sind, wenn wir das einmal im Monat machen, damit sie ein paar Dinge einfach weitersagen können, was ihnen da wichtig ist, wie sie das empfinden, wie es ihnen dabei geht. Vielleicht auch diese Entscheidung, tatsächlich zu gehen, zu kommen. Wollt ihr das noch hören oder sollen wir so weitermachen? Also ich bin ganz frei. Ja? Ich bin in keinerlei Zwanghaftigkeit, was einen Gottesdienst betrifft. Ja? Also das kann ganz anders kommen als geplant oder so. Ja? Da gibt es keine Vorschrift, wie etwas sein muss. Ja, ich habe schon noch ein kleines Bibelstudium, das hätte ich schon noch, ja. Aber Zeugnis ist auch immer wichtig, das gehört mit dazu. Und dass die Gemeinde sich eben auch beteiligt in einem Gottesdienst, ist ja auch ein wichtiges Element des Zusammenseins und der Gemeinschaft und ein Ausdruck von Gemeinde, von lebendiger Gemeinde. Dass nicht nur ein paar Professionelle oder Semiprofessionelle vorne stehen und der Gemeinde etwas sagen, sondern die Bibel sagt ja, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder etwas, einen Psalm, ein Zeugnis, eine Offenbarung, eine Lehre. Früher dachte ich ja, die Lehre kommt nur von den Ältesten. Ja? Nee, die Lehre kommt auch aus der Gemeinde selber. Und dort, wo das geschieht, wo Gemeinde in diese Freiheit hineinkommt, dienen sie sich gegenseitig. Und im Epheserbrief heißt es dann im Epheser 4, dass durch diesen Dienst der Glieder untereinander geschieht die Selbstauferbauung des Leibes Christi in Liebe. Ja, weil es gehört schon etwas dazu, vielleicht sich auch mal hier vorne hinzustellen und zu sagen, liebe Geschwister, ich habe dies und jenes erkannt. Das hat mir der Heilige Geist gezeigt. Das ist mir klar geworden. Diese Schriftstelle hat mich neu berührt. Das habe ich erlebt. Und das möchte ich euch weitergeben. Das ist ein Akt des Glaubens aus Liebe zur Gemeinde und aus Liebe zum Herrn. Das ist ein Akt des Glaubens. Dass ich hier stehe, ist ein Akt des Glaubens. Das dürft ihr aber glauben. Ja, ich war nie ein Sprecher, ein Redner. Und es war das Letzte, was ich mir hätte vorstellen können, dass ich einmal vor einer Gemeinde stehe oder vor einer Versammlung und Dinge weitergebe. Ich war immer derjenige, der Mäuschen gespielt hat, sich eher ruhig gehalten hat. Und ich kann mich an Zeiten erinnern in meiner ersten Gemeinde, meiner Heimatgemeinde. Da habe ich die ersten 2 Jahre keine Gitarre gespielt, weil Gott mich freigesetzt hat es war wirklich eine Sucht, ja, was Musik betraf und selber Spielen betraf und so weiter. Und ich war erstmal frei, habe nichts gemacht. Und da gab es ähnlich wie hier Säulen in der Gemeinde, in diesen Räumlichkeiten. Und ich habe mich tatsächlich anfänglich immer so postiert, dass ich so wenig wie möglich gesehen wurde, aber so viel wie möglich Überblick hatte. Auf Nummer sicher. Ja, und ich weiß noch einmal hat mich dann mein Pastor, es war Harold Schmidt, ein Amerikaner, der hier Missionar war, von oben, und wir hatten da so eine große Bühne und die Pastoren und die Ältesten, die Honoratioren, die waren immer oben gesessen, ja, und so, das waren die wichtigen Leute, und dann hat er von oben einmal mich gesehen, sagt, Toni, bete jetzt mal für uns. Und hat so um die Ecke gedeutet. Und bete mächtig, sagte er. Oh, ich bin zu Tode erschrocken. Hab natürlich gebetet, ja, war eine Herausforderung, hab das getan. Und das war ein kleiner Mosaikstein auf meinem Weg weiterzugehen. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich eine Berufung habe, weil Gott mich sehr deutlich angesprochen hatte. Ich konnte mir nur noch nicht vorstellen, wie geschieht so etwas? Wie kann das überhaupt möglich sein? aus einem Typen wie mir, der sich in einer Diskussion von 3-4 Leuten nicht mehr beteiligt. Wie kann das sein, ja, dass so eine Berufung auf meinem Leben liegt? Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und eins wusste ich, und das wollte ich. Ich wollte Gott dienen. Ich wollte Gott dienen. Ich wollte mich nicht binden lassen von meinen eigenen Unfähigkeiten, von meinen Ängsten und Befürchtungen, von meinem Nichtwissen, von meinem Nichtkönnen und alles das, was sonst noch an Fesseln an mir war. Ich wusste, ich will Gott dienen, Herr. Wenn du mich willst, was ich nicht fassen konnte, dann wollte ich das tun, was er mir sagt und zeigt. Auch wenn es zum Teil gegen meine eigene Natur war und gegen Dinge, die sich hier so mächtig aufgebaut hatten in meinem Leben. So und so ist auch der Gemeinde dienen vielleicht für den einen oder anderen. Wir werden wieder, ich habe eine Woche nichts darüber gesagt jetzt oder Monate, gell, weil wir auch so in einem Umbruch waren in den letzten Monaten. Dieses Mikrofon steht trotzdem immer hier. Und ich weiß, wenn ich sage, heute ist das Mikrofon frei, dann geht es auch wieder los. Weil wo Glauben da ist und wo Menschen dienen wollen, beginnt dieser Dienst auch wieder. Das ist nicht auf Halde, das ist nicht weg, das ist alles vorhanden in der Gemeinde. Und ihr habt keine Ahnung, wie viel Segen jeder Einzelne, wie viel Segenpotenzial jeder Einzelne in sich trägt. Ihr merkt es erst, wenn ihr erst einmal beginnt, euren Mund zu öffnen, die Fessel hinter dir zu lassen, aufzustehen, mutig, vielleicht unter Zaudern und Zagen, Herr, ich traue mich nicht, ich habe eigentlich Angst und so weiter, und doch aufzustehen im Glauben, aber im Hinblick auf dich, ich tue das jetzt einfach. Und dann vielleicht ein kleines Wort zu sagen, nur ein kleines Wort. Und dieses kleine Wort, das garantiere ich dir, muss irgendjemand hier im Saal hören. Irgendjemand ist da. Das bekommt er nicht vom Pastor oder vom Ältesten, sondern das bekommt er von der Gemeinde selbst, von dir. So, wir werden da auch wieder mehr Gewicht drauflegen. Ja. Und dann merkst du selber, wie du wächst dabei und wie sich Dinge entfalten, Dinge entwickeln. In dieser Gemeinde und überhaupt, es gibt keinen einzigen, der nicht irgendwo mal ganz klein mit Zaudern und Zagen angefangen hat. Natürlich, es gibt schon Leute, die treibt es regelrecht vor eine Menge oder die müssen irgendwie dastehen. Und das ist aber etwas anderes. Den meisten fällt es eher schwer und sie fangen an mit einem kleinen Schritt, das traue ich mich jetzt mal. Und wo du treu bist im Kleinen, auch das ist ja ein ganz deutliches Prinzip aus Gottes Wort, treu bist im Kleinen, diesen kleinen Schritt machst, da gibt dir Gott Licht für den nächsten Schritt. Und jetzt, Mensch, den kann ich jetzt auch gehen. Hätte ja nie gedacht, dass ich das schaffe, aber ich habe es geschafft. Ja? Und du ehrst Gott und sagst, Halleluja, das ist wirklich dein Werk. Von mir war es nicht, ich hätte mir das nicht zugetraut, aber du sagst es, ja. Und so entwickeln sich Dienste, so entwickeln sich Verantwortlichkeiten. Der Grund, warum es so wenig Leute gibt oder relativ wenig Leute, die Verantwortung übernehmen, die auch mittragen und für ihre Entscheidungen stehen und sich dadurch auch angreifbar machen. Der Grund, warum es nicht so viele gibt, ist, weil die Angst da ist einfach. Ich kann das nicht. Und was ist, wenn ich versage? Und dann gibt's den Anschiss oder was auch sonst immer. Und das geht nicht. Ich sag dir, das sind alles... das ist glatt vom Teufel, diese Gedanken. Ehrlich. Gott hat dich berufen zu dienen. Und zwar, ohne dass du perfekt bist. Sondern so wie du bist. So fängst du an. Und Gott möchte dir Verantwortung anvertrauen. Ich lese mal etwas aus dem Lukas-Evangelium. Und jetzt kommen wir zum Abendmahl mehr und mehr. Lukas 22. Manchmal denke ich mir, irre, jetzt seit Abendmahl, das machen wir immer sehr intensiv unter der Woche. Und es sind dann nur wenige Texte, die alle ganz ähnlich sind. Und irgendwann muss es doch ausgehen, dass da noch etwas drin ist, was man noch nicht gehört hat und so weiter. Und trotzdem zeigt der Herr immer wieder etwas Neues, was in dem ganzen Geschehen steckt, was in seinem Wort steckt. Es ist echt erstaunlich, ne? Den Text haben wir alle schon gehört, Lukas 22 ab Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reiche Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier heißt es am Anfang: Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. So, und die versammelte Mannschaft, die versammelte Gemeinde waren namentlich Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas und Philippus, Bartholomäus und Matthäus, Thomas und Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus und Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der war hier auch noch dabei. Zu ihnen allen sagt Jesus: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. So, das Erste, was der Herr hier seinen Jüngern sagt, ist genau dieser Ausdruck seiner Sehnsucht. Und damit eröffnet er diese Hausgemeinschaft. Und es war ja eine Hausgemeinschaft. In den Häusern wurde das Passamahl gefeiert an diesem Abend, beziehungsweise einen Abend später möglicherweise. Das heißt, er beginnt nicht einfach mit der Einsetzung des Abendmahls, sondern spricht zunächst von diesem inneren Verlangen, das ihn selber antreibt, das jetzt erfüllt wird, jetzt im Moment zusammen mit ihnen dieses Passa zu essen. Das bringt er zum Ausdruck. Und um zu betonen, wie stark dieser Wunsch eigentlich in ihm brennt, gebraucht er hier eine Formulierung, die ein so heftiges Begehren zum Ausdruck bringt, dass es ihn regelrecht verzehrt. Er sagt: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Welch eine Redeweise ist das, ja? Das kennen wir im Deutschen so nicht. Das klingt irgendwie schön, finde ich, aber es ist doch auch fremd. Aber im Hebräischen oder im Aramäischen wird eine solche Verdoppelung zu einer Steigerungsform, fast eine Art Superlativ, um deutlich zu machen, wie hier bei Jesus jetzt, wie tief und leidenschaftlich er begehrt im Hinblick auf die Gemeinschaft mit seinen Freunden und die gemeinsame Passafeier, hier das zu erfahren und das zu erleben mit seinen Jüngern. Im Johannesevangelium lesen wir dann in der Parallelstelle, dass Jesus vom Abendessen aufstand, auch das sehr bekannt, sein Obergewand ablegte, ein leinenes Tuch nahm, sich den Schurz des Haussklaven umlegte, Wasser in die Schüssel goss und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen. Auch das eine Geste, die nun jeden von ihnen vollends verwirrte. Was ist denn mit unserem Jesus los? Jetzt waren sie beschämt und entsetzt. Ihr Herr indem sie ja längst den Messias erkannt hatten, kniete wie ein Knecht vor ihnen. Wie ein Knecht, um sie vom Staub der Welt zu reinigen. Dann heißt es in Johannes 13, Vers 1, da aber Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus der Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und das war, wie er liebte, hier. Er macht sich zum Diener, um sie vom Schmutz und Dreck zu befreien, der ihnen anhaftete. Und doch, und gerade deshalb, sagt er, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern, ehe ich leide. Und Jesus sagt das, obwohl er jeden von ihnen kannte und wusste, was in den nächsten Stunden im Ablauf noch geschehen würde. Einer von ihnen, zu denen er das sagt, würde ihn verraten. Das macht er ganz deutlich. Den Hohen Rat überliefern. Für 30 Silberlinge, das ist ein Monatslohn eines Tagelöhners. Für 30 Silberlinge würde er ihn verkaufen. Und sein Freund, heißt es, das zitiert er auch noch, tritt nach ihm. Und für Geld verkauft er ihn und sagt gegen ihn aus. Als Judas dann später mit den römischen Truppen im Garten Gethsemane erscheint und ihn mit einem Kuss kennzeichnet, nennt ihn Jesus Freund. Freund. Mit einem Kuss verrätst du mich. Und trotzdem sagt der Herr hier im Obersaal, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Während des Essens geschieht plötzlich eine Diskussion unter den Jüngern, wo sie sich alle miteinander lautstark zu Wort melden. Und wörtlich heißt es bei Lukas, es entstand aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Ich meine, das war schon eine schöne Truppe, die sich der Herr ja ausgesucht hatte. Ne? Am selben Abend, als er das alles sagt, noch während des Passas, stritten sie sich darüber, wer von ihnen der Größte ist. Konkurrenzkampf unter den Jüngern. Rivalität unter den Nachfolgern Jesu um den Stockerplatz. Und tatsächlich, sie waren alle sehr, sehr überzeugt von sich an dieser Stelle. Die Heiligen des Herrn. Die Herren Apostel. Und trotzdem, auch das änderte nichts daran, dass gerade Jesus zu ihnen sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern. Obwohl er sie kannte. Und um sie davon zu befreien, was sie jetzt gerade wieder praktizieren, wäscht der Herr ihnen nicht den Kopf, sondern wäscht ihnen die Füße und zeigt, dass der Größte nicht derjenige ist, der die größte Klappe hat, der das meiste von sich hält, der am lautesten schreit, sondern diejenigen, die sich aus Liebe am tiefsten beugen und zum Diener aller machen. Und noch etwas weiß der Herr an diesem Abend, was die Jünger zu dem Zeitpunkt noch gar nicht für möglich gehalten haben. In Matthäus 26 und Markus 14 sagt er, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Alle. Und sofort zeigen sie wieder, dass sie die Lektion mit dem Füßewaschen nicht gelernt hatten. Das ist noch nicht angekommen. Sie hatten noch nichts verstanden. Und einer tut sich dann besonders hervor, der so von sich überzeugt war, dass er zwar allen anderen zutraute, dass sie versagen würden, doch er selber, so meinte er wäre auf alle Fälle besser und er würde standhaft sein. Standhafter als jeder andere. In Matthäus 26, 23 lesen wir dann, Petrus aber antwortete Jesus und sprach zu ihm, Herr, wenn sich alle an dir ärgern, ich werde mich niemals ärgern. Armer Petrus, jetzt musste er lernen, oder um zu lernen, Demut zu lernen, musste er erstmal mit seinem Hochmut konfrontiert werden und seinen Hochmut erkennen. Aber selbst als Jesus ihm dann sagt, wahrlich, ich sage dir, dass du noch ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst, Da glaubt Petrus auch das nicht, sondern er lehnt das Wort des Herrn buchstäblich ab, setzt sein Wort über das Wort des Herrn und sein eigenes Wort dagegen. Und er widerspricht ihm und sagt, nein, Herr, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Dann heißt es im Schlusssatz, und ebenso sprachen alle. Ebenso sprachen alle. So, hier sieht man, nach 3,5 Jahren der Nachfolge waren sie in ihrer Persönlichkeit immer noch weitgehend unverändert, diese Jünger, die auch Apostel waren. Ihr eigenes, unwilliges und von sich selbst überzeugtes Wesen war immer noch stark präsent. Nach 3,5 Jahren mit Jesus, das ist erstaunlich. Und so konnten sie nicht annehmen, was der Herr über sie sagte. Das konnten sie nicht stehen lassen. Obwohl sie Jesus schon so lange nachfolgten, obwohl sie immer in seiner Nähe waren, obwohl sie seine Predigten hörten, obwohl sie unzählige Zeichen und Wunder sahen, obwohl sie persönlichen Unterrichtsstunden bei Jesus bekamen, Gleichnisse hat er ihnen ja häufig persönlich ausgelegt, hatten sie an dieser Stelle sich nicht verändert. Da waren sie immer noch dieselben. Sie waren immer noch dieselben und pochten einfach darauf, richtig zu sein, willensstark zu sein, stark zu sein, besser zu sein, es besser zu wissen, es besser zu können. Und genau das zeigt an dieser Stelle, dass ihr altes Wesen immer noch ungebrochen war. Warum? Weil sie bis dahin das Kreuz noch nicht erlebt hatten. Da gab es noch kein Kreuz bis dahin in ihrem Leben. Sie hatten das Kreuz noch gar nicht kennengelernt. Deswegen war noch manches Ungebrochenes. Und das Alte stand noch so massiv da. Und so widersprachen sie dem Herrn, als er ihnen etwas über sich selbst zeigte. Und im Gegensatz zu ihm wussten sie es besser. Aber der Herr wusste längst, wer sie waren. Und während er ihnen das sagt und sie sich rechtfertigen, schaut er Jesus an und er sieht Jesus, wie er einige Stunden später im Hof des Hohen Priesters stand und unter Fluchen und Schwören leugnete, dass er Jesus überhaupt kennt. Jesus wusste das alles. Die anderen Helden waren in dieser Zeit schon längst davongelaufen. Und ungeachtet alles dessen bekundet der Herr mit allem Nachdruck, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa gerade mit euch zu essen. Das bekundet er hier. Als sie dann zum Ölberg rausgingen und Jesus im Garten Gethsemane war, ist er in seinem Kampf allein. Die Bibel sagt an einer Stelle, ein Engel musste kommen, um ihm zu dienen, ihn zu stärken. Die Jünger schliefen. Und auch auf seine Bitte hin, doch wenigstens eine Stunde mit ihm zu wachen, gab es keinen einzigen, der ihm beisteht in dieser Situation. Man kann schon fragen, was hat sich der Herr hier ausgewählt? Ja, was sind das für Leute? Jesus wusste das sehr genau. Und obwohl er alles wusste, hat er einen sehnlichsten Wunsch, mit seinen Jüngern hier zu sein. Er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Später wird Petrus so erschüttert sein, dass er nicht fassen kann, dass ihn Jesus überhaupt noch will. Und doch war er, wie alle anderen, von Anfang an erwählt, an diesem Tisch Platz zu nehmen und beim Herrn zu sein. Nicht, weil er alles richtig gemacht hat, sondern weil Jesus alles gut gemacht hat. Nicht, weil sie Helden gewesen wären, sondern weil er sie geliebt hat und bezahlt hat dafür. Nicht, weil sie willensstark waren, sondern weil Jesus gesagt hat, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Tisch des Herrn ist nicht ein Ort, wo Leute abgelehnt werden. Das ist ein wichtiger Punkt, ihr Lieben. Der Tisch des Herrn ist nicht ein Ort, wo der Herr Leute ablehnt, die zu ihm kommen. sondern wo sie angenommen werden, wo sie kommen dürfen, wo sie eingeladen sind, wo sie zu Hause sind. Und gerade auch am Tisch des Herrn erweist sich dieses Wort, das als Spottwort über Jesus gesagt wurde. Dieser nimmt die Sünder auf und isst mit ihnen. Ist das Abendmahl auch nicht ausgenommen? Ganz im Gegenteil. Hier ist eigentlich die tiefste Verwirklichung dieses Wortes. Und dann lesen wir in Lukas 22, ab Vers 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Bei Matthäus heißt es, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Hier hatte sie vor sich, diese unvollkommenen Leute. Und er sagt, das ist für euch, deswegen seid ihr hier, weil euch vergeben ist. Das ist, was der Herr sagt auch zu uns. Nimm den Kelch, bleib dem Mahl nicht fern. Du bist eingeladen und das, was dich vielleicht verurteilt, darin spricht der Herr dich frei, weil er derjenige ist, der das genommen hat. Trinkt alle daraus, heißt es von dem Kelch. Als Jesus 3 Jahre zuvor zum ersten Mal am See war und Petrus diesen Fischfang macht, erkennt er sofort und sagt, Jesus, geh hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert. Nachdem Petrus an diesem Abend dann erkannt hat, was alles los ist in ihm, zieht er sich wiederum vom Herrn zurück und versteckt sich vor ihm. Denkt, er kann ihm nie mehr unter die Augen treten. Aber schon das erste Mal sagt Jesus nicht, Petrus, du hast recht, sondern Jesus sagt, komm her zu mir und folge mir nach. Und auch beim zweiten Mal will Jesus nur eines von ihm wissen. Petrus, Sohn des Jona, liebst du mich? Und jetzt widerspricht Petrus nicht mehr. Aber er stützt sich auch nicht auf sein Denken und auf seine eigene Meinung. Und wieder fragt Petrus, Jesus, liebst du mich? Und dann heißt es, Petrus wird traurig in dieser Situation, weil er gemerkt hat, er kann eigentlich nicht von sich aus das hundertprozentig so sagen, obwohl er davon überzeugt ist. Aber er stützt sich auf Jesus und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe und das ist alles, was verlangt ist. Dass wir Leute sind, die die Liebe Gottes erfahren haben, dass diese Liebe in uns ist. Und dass wir Leute sind, die trotz allem Mist, was sich auch noch in unserem Leben bewegt, wir erkennen, dass da einer ist, der uns liebt und den wir auch lieben. Und das ist genug. Das ist genug. Als Jesus von dem Verräter spricht, fragen alle Jünger, Herr, bin ich es? Das war erstaunlich. Das war mal gegen ihre Natur. Herr, bin ich es? Aber Judas sagt nicht, Herr, bin ich es? Sondern er sagt, bin ich es, Rabbi? Er nennt Jesus nicht Herr. Er nennt ihn Lehrer. Für die anderen war Jesus der Herr. Und das ist der Unterschied. Wo Jesus der Herr ist, sind wir zu seinem Mahl geladen. Denn dieses Mahl ist das Herrnmahl, zu dem er uns einlädt. Wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du eingeladen. Du darfst ganz getrost sein. Er weiß alles, was an diesem Abend noch passiert und nächste Woche und nächsten Monat. Und du bist trotzdem nicht ausgeschlossen, sondern darfst dabei sein. Und der Herr sagt, mit Sehnsucht sehne ich mich nach dieser Gemeinschaft. Helft ihr mir mal, den Tisch weiter in die Mitte zu bringen. Jesus, wir wollen dir danken, dass du um alle Dinge weißt, bei den Jüngern damals und auch in unserem eigenen Leben. Und trotzdem sagst du solche Dinge, dass du Sehnsucht danach hast, Gemeinschaft zu haben mit denen, Herr, für die du alles gibst. Danke dafür. Herr, dass du dich nicht abhalten hast lassen von Eigenheiten und Eigenwilligkeiten deiner Leute. Von Dingen, die uns eigentlich disqualifizieren. Jesus, du lädst uns dennoch ein, an deinen Tisch zu kommen und bei dir zu bleiben und gemeinsam mit dir zu essen, Herr, das Mahl zu nehmen. Wir danken dir von ganzem Herzen, zu wissen, wir haben einen Gott, der nichts übersieht, aber der uns dennoch freispricht und annimmt und in seine Gegenwart zieht. Jesus, wir sind so froh, dass wir eingeladen sind, als deine Jünger ebenfalls an deinem Tisch teilzunehmen. Und dass du uns das genauso zusprichst, Herr, das ist dein Leib, der für uns ist. Danke dafür. Herr, dass dein Blut uns reinigt, das Blut zur Vergebung der Sünden, die uns nicht mehr trennen können von dir, weil du alles weggenommen hast und bezahlt hast an deinem Kreuz. Wir danken dir von Herzen, dass du Leute wie uns rufst und dass wir bei dir zu Hause sind und willkommen sind in deinem Haus. Danke dafür, Jesus. Und Vater, ich bete, dass heute Morgen niemand unter uns gefunden wird, der dieses Angebot ablehnt, aufgrund eigener Selbstverurteilung, wo du freisprichst, Herr. Sondern, dass das in jedes Herz fällt, dass wir angenommen sind von dem, der einen hohen Preis bezahlt hat. Und dass wir annehmen dürfen, was du gerne gibst. Danke dafür. Danke, Jesus. Herr, wir segnen dieses Brot und diesen Wein. Empfangen diese Gaben aus deiner Hand, Herr. Und danken dir, dass du uns damit segnest, überbitten und verstehen. Danke dafür. Amen. Max, komm, hilf mir doch bitte. Dieses Mahl ist für jeden, der Jesus Herr nennt, der ihn seinen Herrn nennt. Und jeder, der Jesus so nennt und bekennt, sollte Abendmahl nehmen. Denn der Herr sagt, nehmt, esst. Und es sollte uns nicht einfallen, ihm zu widersprechen, sondern wir dürfen nehmen und wir dürfen essen. Und solange wir essen, ihr Lieben, haben wir Leben. Wir essen jeden Tag, weil es Leben gibt. Und wir sollen an seinem Tisch sein, weil er uns Leben gibt. Ja, so, nehmt und esst, der Leib des Herrn für uns gebrochen. Wir haben uns zur Angewohnheit gemacht, auch den Brotteller aufzuessen, leer zu essen. Nicht den Teller, aber das Brot. Nichts übrig zu lassen. Nichts soll verderben. So wie beim Passahlamm das gesamte Lamm gegessen werden sollte. So ist keine Vorschrift, aber wir dürfen das komplett aufessen. Darf auch mehr sein. Hier ist Zurückhaltung die falsche Richtung. Der Kelch des Heils, zum Heil für alle, die glauben. Lasst uns trinken. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Nur dein Blut, das macht.